Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Röntgenstrahlen, Magnetresonanztomographie, Ultraschall. Das alles sind Verfahren, um Bilder aus dem menschlichen Körper zu erzeugen. Sie können wichtige Körperfunktionen und auch kleinste Strukturen sichtbar machen. An einem ganz anderen Ansatz arbeitet Angelos Karlas von der TU München mit.
Wir schicken Licht ins Gewebe. Das Gewebe absorbiert das Licht und beginnt dadurch zu schwingen. Die Schwingungen wiederum erzeugen Ultraschallwellen, die sich im Körper ausbreiten. Diesen Ultraschall können wir mit Sensoren erfassen. Und daraus erzeugen wir dann ein Bild.
Optoakustische Tomographie heißt das Verfahren, bei dem mit Hilfe von Lichtblitzen und Schallwellen hochauflösende Bilder entstehen, ganz ohne Strahlung oder Kontrastmittel. Eine tolle Idee, an der Forscher seit Jahren arbeiten. Wir fragen heute nach, wie es um die Praxisreife und Alltagstauglichkeit steht. Davor berichten wir über spezielle Darmbakterien, die US-Forscher bei Marathonläufern gefunden haben und die bei Mäusen die Ausdauerleistung steigern konnten, und stellen MorphoSource vor, eine Open-Access-Datenbank für die Fossilienforschung und die interessierte Öffentlichkeit. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Dass Sportler eine größere Vielfalt an Darmbakterien in ihrem Darm haben, das ist bekannt. Doch nun haben US-Forscher beobachtet, nach einem Marathonlauf siedeln sich vermehrt ganz bestimmte Mikroben im Darm an. Und dann haben sich die Wissenschaftler die Bakterien genauer angesehen und in einem Versuch mit Mäusen beobachtet, mit den Sportlermikroben im Darm konnten die Tiere viel länger im Laufrad Runden drehen als Artgenossen ohne Bakterientransplantation. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Bei einem Marathon müssen nicht nur die Muskeln auf Hochtouren arbeiten. Auch die Darmbakterien sind gefordert. Beispielsweise müssen sie das Laktat abbauen, das in den Muskeln vermehrt gebildet wird. Aus früheren Studien wussten Alexander Kostik und seine Kollegen bereits, dass sich im Darm von Spitzensportlern nach einem Marathonlauf vermehrt bestimmte Bakterien ansiedeln. Jetzt haben die Forscher von der Harvard Medical School in Boston untersucht, ob diese Mikroben die sportliche Leistung verbessern können.
Wir wollten herausfinden, ob dieser Bakterienstamm Bilonella vielleicht einen Vorteil bringt. Zum Beispiel, weil das Bakterium das Laktat verdauen kann, das Sportler vermehrt in ihren Muskeln bilden. Deswegen haben wir diese Mikroben in Mäuse verpflanzt und die Tiere danach im Laufrad getestet. Dabei haben wir sie mit Artgenossen verglichen, denen wir andere Bakterien verabreicht hatten.
Es zeigte sich, dass die mit Bilonella behandelten Mäuse deutlich länger rennen konnten als ihre Artgenossen. Sie hielten im Laufrad etwa 13% länger durch als Mäuse, die andere Bakterien bekommen hatten.
Das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht beeindruckend sein, aber wenn man einen Ausdauersportler fragt, ist das eine ziemliche Verbesserung.
Ob das Bakterium Bilonella auch beim Menschen die sportliche Leistung steigert, wissen die Forscher bislang jedoch nicht. Unklar ist auch, wie diese Mikroben den Sportlern dabei helfen könnten, die Leistung zu steigern. In einer weiteren Untersuchung haben die Forscher nachgewiesen, dass Bilonella das in den Muskeln gebildete Laktat in Propionat umwandeln kann. Propionate sind kurzkettige, gesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf die Darmwand auswirken. Bei Mäusen mit Multipler Sklerose konnten Forscher zudem zeigen, dass Propionate den Abbau der Markscheiden verlangsamen, also der schützenden Schichten, die die Nervenzellen einhüllen. Doch wie diese Fettsäuren dabei helfen können, beim Sport länger durchzuhalten, ist noch völlig offen. Genauso wie die Frage, warum sich erst nach dem Marathon vermehrt Bilonella-Bakterien im Darm ansiedeln und nicht schon während des Trainings.
Wir wollen nun besser verstehen, warum Bilonella diesen positiven Effekt hat. Ist das Propionat, das diese Darmbakterien bilden, eine Art Energiesubstrat für die Muskeln? Oder haben diese speziellen Fettsäuren auch einen entzündungshemmenden Effekt? Außerdem wollen wir in klinischen Studien zeigen, dass diese Bakterien tatsächlich auch bei Menschen eine positive Wirkung haben und nicht nur bei Mäusen.
Sollte sich herausstellen, dass das Bakterium Bilonella auch menschlichen Sportlern eine Extraportion Energie verschafft, könnten viele davon profitieren, meint Alexander Kostik. Denn dann könnte man diese Mikroben als Probiotikum verabreichen, findet der Forscher. Vielleicht nicht ganz zufällig hat sein Kollege und Co-Autor der Studie schon vor längerer Zeit eine Firma gegründet, die mit dem Verkauf von Fitnessprobiotika Geld machen will.
Eine interessante Beobachtung ist auch, dass nicht alle Spitzensportler, die wir untersucht haben, das Bakterium Bilonella in ihrem Darm hatten. Es kommt zwar bei Sportlern im Vergleich zum Rest der Bevölkerung häufiger vor, aber eben nicht bei allen.
Vielleicht hat Bilonella beim Menschen also einen ganz anderen Effekt, als die körperliche Leistung zu steigern. Doch wenn dieses Bakterium Entzündungen hemmt und die Darmwand schont, könnte das vielleicht mit erklären, warum Sport gesund ist.
Christine Westerhaus über die Frage, wie Darmbakterien die Leistungsfähigkeit von Sportlern und vor allem auch von Mäusen erhöhen können. Die Überreste lange ausgestorbener Lebewesen sind ausgesprochen selten und deshalb entsprechend wertvoll. Die meisten Fossilien liegen darum gut geschützt in den Archiven von Museen, wo sie lediglich von Experten zu sehen sind. Eine Initiative an der Duke University in Durham will solche Schätze jetzt mit einer speziellen Datenbank einem breiteren Publikum zugänglich machen. Wie? Das berichtet Joachim Budde.
Im Computerraum von Doug Boyers Institut stehen Rechner mit besonders großen Bildschirmen. Sie sind wichtige Werkzeuge für den Paläontologen an der Duke University in Durham, North Carolina. Wichtiger als für die meisten seiner Fachkollegen.
Ich klicke hier auf diesen Scan. Das ist ein Steinblock, der nicht nach viel aussieht, aber er enthält eine ganze Menge Knochen. Und es ist unmöglich, sie sichtbar zu machen, ohne den Stein zu scannen. Wir haben es probiert, aber die Übergänge zwischen Steinmaterial und den fossilen Knochen sind zu schwach, um sie mit bloßem Auge zu erkennen.
Darum haben Doug Boyer und seine Kollegen den gerade mal knapp 4 cm großen Stein im Computertomographen eingescannt, also einen ganzen Haufen Schnittbilder angefertigt und dann zu einem 3D-Bild zusammengesetzt. Auf dem Bildschirm erscheint ein grauer Stein, der ziemlich beliebig aussieht.
Aber die Stärke der digitalen Daten ist, wir können das Steinmaterial verschwinden lassen und zeigen, was es enthält. Und jetzt sehen wir Knochen. Das funktioniert, weil Knochen und Stein zwar dieselbe Farbe, aber eine unterschiedliche Dichte besitzen und der CT-Scanner diese Unterschiede sichtbar machen kann.
Bildgebende Verfahren wie die Computertomographie sind wertvolle Hilfsmittel für Paläontologen. In den letzten gut 10 Jahren haben die sich bei einer ganzen Reihe von anderen Disziplinen, wie der Chemie oder den Materialwissenschaften, noch andere Techniken abgeschaut, um die Überreste von Lebewesen aus der Urzeit unseres Planeten zu untersuchen. Neue Lasermikroskopieverfahren erlauben es zum Beispiel, die Struktur von Farbmolekülen zu untersuchen und zu sagen, welche Farbe zum Beispiel Eierschalen hat, die 75 Millionen Jahre lang in der Erde lagen. Doug Boyer lässt mit einem Mausklick die Knochen die Farbe wechseln.
Die Form und Lage dieses blauen Knochens verrät mir, dass das der 5. Zeh ist. Viele Knochen sehen sich sehr ähnlich. Um sie korrekt im Körper zu platzieren, müssen wir wissen, wie sie mit anderen Knochen verbunden waren. Erst dann können wir Rückschlüsse über die Proportionen des Fußes ziehen.
Das ist also ein linker Fuß. Von was für einem Tier?
Das ist ein ausgestorbener Insektenfresser. Das Interessante daran, er gehört zu einer Gruppe von Tieren, von der wir lange angenommen haben, dass sie mit Baumbewohnern verwandt ist, die gleiten konnten wie heutige Flughunde. Darum war es eine ziemliche Überraschung, als dieser Fuß zum Vorschein kam, der eindeutig ans Laufen oder vielleicht Graben angepasst ist. Designed for
running and maybe digging. Die digitalen Daten dieses Insektenfressers, der vor 57 Millionen Jahren gelebt hat, liegen in einer besonderen Datenbank, die Doug Boyer aufbaut, Morphosource. Rund 35.000 Datensätze hat sein Team schon zusammengetragen von mehr als 900 Forschern, vor allem aus Naturkundemuseen. Morphosource soll einerseits ein Archiv und ein Backup für die unbezahlbaren Fossilien sein, andererseits aber auch ein Zugang für jedermann. Denn bislang gilt:
Als Privatperson müssen Sie mir bei meiner Interpretation vertrauen. Morphosource kann die Hintertüren von Museumsarchiven für die Öffentlichkeit zugänglich machen und für mehr Transparenz in der Wissenschaft sorgen.
Und es hat einen weiteren Vorteil, das Fossil im Originalzustand zu belassen.
Mit Morphosource erhalten wir das Fossil nicht nur für die erste Studie, sondern auch für künftige. Jeder kann die Knochen herunterladen, sie in ihrer Originallage sehen und neu interpretieren.
Die Dateien, mit denen die Forscher arbeiten, sind sehr groß. Außerdem braucht man geeignete Software, um sie darstellen zu können. Aber die Wissenschaftler in Durham arbeiten an einer Lösung für jedermann, sagt Julie Winchester. Die Biologin leitet die Entwicklung bei Morphosource.
Wir arbeiten daran, binnen des nächsten Jahres eine Version online zu stellen, bei der man alle Scans in einem Internetbrowser anschauen kann.
Sie zeigt mir eine Demo-Datei.
Wir sehen hier im Browser jetzt den vollständigen Körper eines Schnabeltiers. Wir sehen den Schnabel, hier die Augen, die Pfoten, den ganzen Körper. Und wir können auch nur das Skelett darstellen lassen.
Eine weitere Möglichkeit will mir Doug Boyer mit dem Stein zeigen, in dem der vorzeitliche Insektenfresser steckt.
Das möchte ich Ihnen im 3D-Drucklab zeigen.
Das 3D-Labor liegt ein paar Gebäude weiter. Der Ausdruck ist schon fertig.
Oh, nice. Okay. Cool. We've got the 3D print of the thing we're looking on the screen and it's about 3 times the actual size.
Ich hatte einen grauen Plastikstein erwartet. Der Paläontologe hat aber das Steinmaterial transparent ausdrucken lassen, sodass man in das Fossil hineinschauen kann. Julie Winchester beschreibt das so.
Sie sehen hier die länglichen Knochen vom Knöchel, die Mittelfußknochen und die Zehen am Ende. Die Oberfläche des Steins ist durchsichtig, wie klares Weingummi, während die Knochen darin aus weißem Plastik sind. Einige treten an die Oberfläche, aber die meisten sind immer noch im Innern.
Doch trotz aller Computertechnik, die Forschung bleibe langwierig, sagt Doug Boyer.
Wir haben unsere Forschungsergebnisse zu diesem Insektenfresser noch nicht veröffentlicht. Selbst wenn etwas so toll aussieht und offensichtlich wissenschaftlichen Wert hat, kann es immer noch lange dauern, bis alle Vergleichsdaten zusammengetragen sind, um zu bestimmen, zu welcher Familie es gehört.
Morphosource, öffentlich zugängliche Datenbank, soll Fossilien-Sammlungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Ein Beitrag von Joachim Butte.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Seit einigen Jahren tüfteln Forscher an einem bildgebenden Verfahren, bei dem Laserpulse im Körper Ultraschallwellen erzeugen, die dann wieder räumliche Bilder aus dem Körperinneren liefern. Die optoakustische Tomographie, so heißt das Verfahren, wird als Alternative zu Ultraschall, CT und MRT gehandelt. Wie weit die Methode mittlerweile ist und wann sie zum Routineeinsatz kommen könnte, das hat uns unsere Hörerin Maria Fischer gefragt und Frank Rothelüschen hat jetzt die Antworten.
So please get the goggles, we are going to get one, two.
Das Klinikum rechts der Isar in München. Angelos Karlas steht in einem Untersuchungsraum neben einem Apparat, der aussieht wie ein Ultraschallgerät. Doch dann verteilt er Laserschutzbrillen und bittet darum, sie aufzusetzen. Besonders gefährlich sei das, was jetzt kommt, zwar nicht, aber sicher ist sicher.
It's not that dangerous, but in any case, safety is safety.
Jetzt schaltet Karlas das Gerät ein, nimmt einen Handscanner und hält ihn sich an die Pulsschlagader.
Gut, then starting, shooting.
Auf einem Monitor erscheinen 2 Bilder. Rechts eine Ultraschallaufnahme, links ein Bild aufgenommen mit einer neuen Methode. Der Unterschied ist deutlich.
Here we see the radial artery and the 2 veins.
Hier sehen wir die Arterie und die 2 Venen. Im Ultraschallbild erscheinen die Adern schwarz und das umliegende Gewebe dunkelgrau. Nicht gerade ideal, um Details zu erkennen. Auf dem anderen Bild dagegen tritt die Arterie deutlich hervor. Das gibt uns die Möglichkeit, präzise ihre Größe zu messen.
Angelos Karlas ist Teil eines Teams der TU München und des Helmholtz-Zentrums München, das ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt, die optoakustische Tomographie. Eine Methode, die 2 Ansätze vereint, Laserlicht und Ultraschall.
Wir schicken Licht ins Gewebe. Das Gewebe absorbiert das Licht und beginnt dadurch zu schwingen. Die Schwingungen wiederum erzeugen Ultraschallwellen, die sich im Körper ausbreiten. Diesen Ultraschall können wir mit Sensoren erfassen. Und daraus erzeugen wir dann ein Bild.
Der Laser, der die kurzen Infrarotpulse erzeugt, und die Sensoren, die den Ultraschall auffangen, beide stecken in dem handlichen Scanner, den Kalas an seine Pulsschlagader hält. Licht rein, Ultraschall raus. Das hat einen großen Vorteil, sagt Kalas Kollege Miguel Pleites.
Der Ultraschall wird im Körper weniger gestreut als Licht. Deshalb kann er sich besser ausbreiten und wir können deutlich tiefer in den Körper hineinschauen.
Mit einem Infrarotlaser allein lässt sich allenfalls ein paar Millimeter in den Körper blicken. In Kombination mit Ultraschall werden daraus Zentimeter, wobei die Bilder verglichen mit einer reinen Ultraschalluntersuchung schärfer sind. Allerdings mussten die Forscher dafür einiges an Entwicklungsarbeit leisten. Zum Beispiel:
In the normal transducer that you will find in the clinics.
Beim normalen Ultraschall sind im Schallkopf sowohl Sender als auch Empfänger eingebaut. Den Sender aber brauchen wir gar nicht. Also mussten wir speziell angepasste Ultraschallempfänger konstruieren.
Transducer for detection of optoacoustic signals.
Mittlerweile stellt die Firma iTerra, eine Ausgründung des Helmholtz-Zentrums München, Geräte her, mit denen sich klinische Studien durchführen lassen. Angelos Kalas sieht im Wesentlichen drei Einsatzfelder für die neue Methode.
Da wäre zum einen die Früherkennung von Krebs und bösartigem Gewebe. Zum anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etwa die Diagnose von Gefäßverkalkungen und das Erkennen von Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel Diabetes.
In den letzten beiden Jahren haben wir mehrere Pilotstudien gemacht, mit gesunden Probanden, aber auch mit Patienten. Dadurch wissen wir jetzt besser, wofür die neue Methode nützlich sein könnte.
Sagt Kalas Chef Professor Vasilis Ntziakristos. Was derzeit anläuft, ist die Nagelprobe. Klinische Studien mit Hunderten von Patienten. Sie sollen quantitativ zeigen, auf welchen Feldern die optoakustische Tomographie Vorteile bringt. Innerhalb von 5 Jahren könnte sie ihre Zulassung erhalten und sich routinemäßig in der Praxis finden, hofft Ntziakristos. Zunächst vielleicht für die Diagnose von Gefäßschäden und Diabetes. Und im Prinzip ließe sich die Technik sogar miniaturisieren und damit fit machen für einen Einsatz außerhalb von Arztpraxen.
So it can get into homes.
Dann könnte man das zu Hause einsetzen, als Sensor, den man womöglich sogar am Körper trägt. Damit ließe sich rund um die Uhr der Gesundheitszustand überwachen oder nachschauen, ob und wie gut eine Therapie anschlägt oder nicht.
Or if a certain therapy that they're getting is indeed working and how well it's working.
Optoakustische Tomographie, tolle Idee, aber was wurde daraus? Frank Rotulüschen über die Entwicklung eines neuartigen Verfahrens zur Früherkennung von Krebs. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und Michael Stang.
Bislang war unklar, ob die europäische Kartoffel aus Chile oder den Anden stammt. Um das zu klären, hat ein schwedisch-deutsches Genetikerteam das Erbgut von 88 Kartoffelpflanzen der vergangenen 350 Jahre analysiert. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Ecology and Evolution darlegen, stammten die ersten Kartoffeln auf europäischen Feldern aus dem Ursprungsgebiet in den Anden. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurden chilenische Sorten eingekreuzt. Die nächste bedeutsame Veränderung gab es im 20. Jahrhundert mit der Einkreuzung wildwachsender Kartoffelarten. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Sorten sowie Arten aus wilden Beständen zu erhalten, um für widrige Umstände im Zuge des Klimawandels oder der Ausbreitung neuer Krankheitserreger gewappnet zu sein, so die Studienautoren.
In Nord- und Ostdeutschland gibt es Dürren.
Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hervor, bei dem die Bodenfeuchte berechnet wird. Während in der Südhälfte Deutschlands die Trockenheit weniger ausgeprägt ist, fehlt in der Nordhälfte Wasser im Boden. Im Norden und Osten sei der Boden bis 25 cm Tiefe zu trocken. In tieferen Schichten bis 1,80 m zeigt der Monitor sogar großflächig eine außergewöhnliche Dürre an. In den betroffenen Regionen könnten sich aus dem Wassermangel erhebliche Probleme ergeben, vor allem für die Landwirtschaft, die Wälder und die Frachtschifffahrt, erklärte Klimaforscher Andreas Marx. Mit dem vergangenen Jahr sei die Lage jedoch nicht zu vergleichen. Die Dürre von 2018 sei ein Extremereignis gewesen.
Der Mars war schon früher lebensfreundlich als bislang gedacht.
Bekannt war bereits, dass lange Zeit auf dem Mars große Meteoroiden eingeschlagen sind. Einer Studie zufolge, die Astronomen aus Kanada nun im Fachblatt Nature Geoscience vorstellen, waren diese Einschläge bereits vor rund 4,5 Milliarden Jahren vorbei und damit rund 700 Millionen Jahre früher als bislang angenommen. Demnach könnte das Fenster für die Entwicklung von Mikroorganismen auf dem Mars deutlich eher aufgegangen sein als bisher vermutet. Grundlage der neuen Daten waren Meteoritenfragmente vom Mars, die 2012 in Marokko aufgeschlagen waren. Die Gesteinsanalysen der sogenannten Zirkone zeigten, dass diese höchstwahrscheinlich von der Oberfläche der südlichen Halbkugel des Mars stammen und seit rund 4,5 Milliarden Jahren nur wenig Veränderung erfahren haben.
Stammzellen im Magen können sich gut verteidigen.
Forscher vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie haben in Mäusen Infektionen mit dem Magenbakterium Helicobacter pylori untersucht. Dieser Keim kommt in etwa der Hälfte der Weltbevölkerung chronisch vor und gilt als ein Auslöser von Magenkrebs. Diese Bakterien können tief in die Basis der Magendrüsen eindringen, wo sich die Stammzellen der Magenschleimhaut befinden. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Cell Biology schreiben, können diese Stammzellen nicht nur neue Tochterzellen erzeugen, sondern sich auch aktiv gegen die Eindringlinge verteidigen, und zwar indem sie antimikrobielle Moleküle absondern. Diese Ergebnisse könnten bei der Therapie von Magen-Darm-Erkrankungen wie Morbus Crohn nützlich sein, von denen angenommen wird, dass sie auf ein Versagen des natürlichen Schutzmechanismus zurückzuführen sind.
SpaceX hat Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.
Im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums hat eine Falcon Heavy-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX heute 24 Satelliten ins Weltall gebracht. Die Rakete habe erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben, teilte SpaceX mit. Die Satelliten kommen von verschiedenen Behörden und Organisationen und sollen Wetter- und Klimadaten sammeln oder auch neue Teleskoptechniken testen.
Monarchfalter in Gefangenschaft verlieren die Orientierung.
Monarchfalter leben im Sommer in Nordamerika, überwintern jedoch in Mexiko. Wie diese Schmetterlinge über eine so große Distanz zielgenau ihre Winterquartiere finden, hat nur US-Forscher 2016 aufgeklärt. Die Insekten besitzen eine Art Sonnenkompass, der auf Basis von Tageszeit und Sonnenstand die Richtung weist. Biologen der Universität von Chicago haben nun Monarchfalter untersucht, die in Gefangenschaft zur Nachzucht gehalten werden. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS schreiben, waren diese Insekten bei Experimenten nicht mehr in der Lage, Richtung Süden zu fliegen.
Kapuzineraffen blicken auf eine lange Handwerkstradition zurück.
Die in Brasilien lebenden Neuweltaffen sind seit Jahrzehnten als geschickte Werkzeugnutzer bekannt. Mithilfe von Steinen knacken sie Nüsse oder nutzen diese als Grabwerkzeug. Ein internationales Forschungsteam hat in Brasilien mehr als 120 Artefakte der äffischen Werkzeugnutzung ausgegraben, datiert und analysiert. Wie die Forscher im Fachblatt Nature, Ecology und Evolution darlegen, sind die ältesten Belege rund 3000 Jahre alt. Die Tradition der Steinhammernutzung bei diesen Kapuzineraffen reicht demnach rund 450 Generationen zurück. Ebenso sahen die Forscher, dass die frühen Hammersteine kleiner und leichter waren als jene, die die Primaten heute zum Nüsseknacken verwenden.
Sternzeit, 25. Juni. Der Raketenvisionär aus Siebenbürgen. Vor 125 Jahren kam in Hermannstadt in Siebenbürgen Hermann Obert zur Welt. Nach einem Studium der Medizin und Physik war er viele Jahre als Lehrer tätig. Schon als Schüler beschäftigte sich Hermann Obert, angeregt durch die Werke Jules Vernes, mit der Theorie von Raketen und der Durchführbarkeit von Raumflügen. Er erkannte, dass Menschen einen Flug zum Mond mit einem Geschoss wegen der starken Beschleunigung nicht überleben würden. Er ersann eine Rakete, die mit Alkohol und Sauerstoff angetrieben wurde. Sein Werk »Die Rakete zu den Planetenräumen« wurde 1922 mangels weiterer Experten an der Universität Heidelberg nicht als Doktorarbeit anerkannt. Er reichte es daraufhin als Diplomarbeit im rumänischen Klausenburg ein. Heute gilt dieses Buch als visionäres Meisterwerk, denn Hermann Obert hat darin die Grundzüge der Raumfahrt skizziert. Es beeinflusste weitere Raketenpioniere wie Werner von Braun oder Eugen Sänger. Bei Fritz Langs legendären Film »Frau im Mond« wirkte Obert als Berater. Erst 1938, er war damals 44 Jahre alt, wurde die Raketentechnik für ihn zum Hauptberuf. Er arbeitete in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde an der Entwicklung der V2 mit. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er zunächst in der Schweiz und in Italien tätig, später einige Jahre bei Werner von Braun in den USA. Großen Einfluss auf die Raumfahrt hatte er da nicht mehr. Hermann Oberth ist 1989 im Alter von 95 Jahren in Nürnberg gestorben.
Die Reaktion nach dem Autogipfel im Kanzleramt fasst Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr zusammen und geht der Frage nach, nachhaltige Geldanlage, was ist das? Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.